Ich habe mich entschieden, die Einladung trotz einer sehr dringenden Situation in meinem eigenen Land anzunehmen. Nachdem ich monatelang die sehr schlechte Berichterstattung hier in Deutschland machtlos miterzählen musste. Also man berichtet hier fast nichts von der Demokratiebewegung, die nicht nur in Spanien, sondern auch in Griechenland, in Portugal und zunehmend auch in anderen Staaten entstanden sind. Es gab Proteste, ja, das weiß man hier. Die Situation ist schlimm, das weiß man auch. Doch, was ich seit dem 15. Mai 2011 in meinem Land und auch in Portugal und Griechenland abspielt, das wissen die wenigsten. In den meisten Medien wurden die Proteste lediglich als eine Reaktion auf Sparmaßnahmen, Arbeitslosigkeit und harte Lebensbedingungen dargestellt. Dabei wird ignoriert, dass die Proteste vor allem eine Demokratiebewegung sind und sich nicht hauptsächlich gegen die Rettungspakete richten. Die Proteste sind gegen ein gescheitertes neoliberales Gesellschaftsmodell, Missbrauch von Wirtschaftsmächten, die sogenannten Märkten, und akzeptiert und protegiert durch ein schwaches und oft in Spanien und Portugal, Griechenland korruptes politisches System. Anders ausgedrückt, die zentrale Ursache der Proteste ist die Entfernung des Wissens der Macht, also da, wo die wichtigsten Entscheidungen wirklich getroffen werden, und die Bürger. Also diese Legitimitätskrise wird in den deutschen Medien total ignoriert, indem man die neoliberalen Maßnahmen zum Sozialabbau als alternativlos präsentiert, indem man sagt, die hohe Staatsverschuldung liegt an Sozialleistungen, also man muss deswegen die Sozialleistungen reduzieren. Und natürlich ausgehend auf diese Annahmen kann man die Demokratiebewegungen gar nicht verstehen. Das zentrale Anliegen der Bewegungen ist genau diese Alternativlosigkeit in Frage zu stellen, indem man die neoliberalen Sozialabbaumaßnahmen als das, was sie sind, präsentiert, also als politische Entscheidungen. Es gibt meines Erachtens drei Hauptgründe der Proteste. Eines ist das neoliberale Gesellschaftsmodell. Das wird durch ein schwaches politisches System charakterisiert, wo die Wirtschaftsmächte die Akteure im Hintergrund sind, die ein neoliberales Programm durchsetzen und alle diese Sozialkürzungsmaßnahmen als alternativlos präsentiert werden. Die Proteste gilt nicht nur den Finanzmächten, also diese Akteure im Hintergrund, sondern einem Repräsentationssystem, der als mangelhaft angesehen wird und einer entfremdeten und korrupten politischen Klasse, die in vielen Ländern ihre Funktion, die Bürger zu vertreten und nicht die Finanzmärkte, nicht mehr ausübt. Ursache der Proteste ist die Anerkennung, dass die politische Macht der Korporationen und finanziellen Lobbys in Frage gestellt werden muss, damit eine wirkliche Demokratie wiederhergestellt werden kann. Also, wenn man eine Partei, wie in Spanien die Sozialistische Arbeitspartei wählt, wenn diese Partei genau das Gegenteil macht, was in ihrem Wahlprogramm steht, dann gibt es eine Legitimitätskrise im ganzen System. Wenn Institutionen, die keine direkten Demokratiekontrolle unterliegen, wie jetzt die Europäische Kommission, die Europäische Zentralbank, den Internationalen Währungsfonds, Maßnahmen diktieren, die zur internen Politik eines Landes betreffen, dann sind wir bei einer Legitimitätskrise. Der spanische Ex-Regierungschef Felipe González hat es so beschrieben. In der arabischen Welt protestieren sie, weil sie wählen möchten. Hier, also in Spanien, protestieren sie, weil sie bemerkt haben, dass Wählen allein nichts bringt. Es war eine große Ursache, Transfer von unten nach oben. Indem man von Peripherieländern spricht, werden ganz unterschiedliche Situationen in eine selbe Gruppe dargestellt. Dabei wird ignoriert, dass die Peripherieländer sehr unterschiedliche Probleme haben. Zum Beispiel ist in Griechenland vor allem die Staatsverschuldung ein Problem. In Spanien ist vor allem die private Verschuldung ein Problem. Die Verschuldung der Familien, vor allem als Konsequenz der Immobilienblase. Die Wohnungen werden zu Spekulationsobjekt. Es gibt in Spanien keine Sozialwohnungen, also man muss entweder mieten oder kaufen. Die Miete sind oder waren seit dem Eintritt des Euro genauso teuer wie das Kaufen. Also man müsste sich sehr hoch verschulden. Das ist jetzt das Hauptproblem in Spanien, die Familienverschuldung. Diese Staatsverschuldung ist nicht Konsequenz von hohen Sozialleistungen. Um klar zu sein, die Staatsverschuldung in Spanien vor der Bankenrettung war echt niedrig. Also wir hatten kein Staatsverschuldungsproblem. Aber diese Aussage wird dazu benutzt, die Sozialaufbaumaßnahmen zu legitimieren. Deswegen, die Demokratiebewegungen möchten ganz klar machen, dass die Alternativlosigkeit diese Sozialabbaumaßnahmen letztlich aus als Sperre dienen. Zu den Staatsverschuldungen in Spanien möchte ich ganz kurz nur einige Fakten sagen. Der erste Grund war der Rettung der Banken. Also in Spanien wurden 17,7 Milliarden Euro in Rettung der Banken investiert. Das mag im Vergleich zu Deutschland nicht so hoch erscheinen, aber für Spanien ist eine sehr hohe Zahl. In Griechenland zum Beispiel vom ersten Rettungspaket in Höhe von 110 Milliarden Euro gingen 108 Milliarden Euro an den Banken. Als weitere Ursache ein schlechtes Steuersystem. Ich möchte hier nur einige Beispiele geben. Also von 1993 bis 2008 erhielten die Spanier, die über 300.000 Euro im Jahr verdienen, also das sind ganz wenige, 37% Steuersenkungen. Im Vergleich dazu, die Spanier, die 22.500 Euro brutto im Jahr verdienen, also das sind die meisten,
wie viel ist das noch?
22.500 Euro, die erhielten nur 1,7% Steuersenkungen. Anderen Beispiel, ganz viele Krankenhäuser wurden geschlossen im Zuge dieser Sozialabbausmaßnahmen, damit wurden 6 Milliarden Euro gespart. Gleichzeitig gab es Steuersenkungen für große Unternehmen in Höhe von 5,3 Milliarden Euro. Oder zum Beispiel bei der Kürzung der Pensionen vor 2 Monaten wurden 1,5 Milliarden Euro gespart. 3 Jahre bevor hatte man den Vermögenssteuer abgeschafft, womit man 2,1 Milliarden Euro im Jahr bekam. Also was möchte ich damit klar machen? Dass die angebliche Alternativlosigkeit der Sozialabbaumaßnahmen letztlich als Ausrede dient, einen Transfer von unten nach oben durchzuführen. Andere Ursache der Staatsverschuldung ist die Steuerhinterziehung, was man in Spanien in 44 Milliarden Euro jährlich geschätzt hat. Das ist keine Schätzung von uns, das ist die Schätzung von den spanischen Inspektoren, Budgetinspektoren. Und in diesem Report haben sie auch eingesetzt, dass 71% dieser Steuerhinterziehung wird durch große Unternehmen und Banken durchgeführt. Das ist ein Beispiel von dem Transfer von unten nach oben. Also eine der Konsequenzen der Demokratiebewegung in Spanien war eine Explosion von Plakaten, wo man sich ausgedrückt hat. Das hat zum Beispiel ein Kellner in Madrid, wo er arbeitet, aufgehängt. Dabei wird deutlich, wie die Lebenskosten für Spanien seit dem Eintritt in den Euro gewachsen sind. Zum Beispiel die Miete eines Raumes war vor 30.000 Pesetas, jetzt wird es 400 Euro, also 65.000 Pesetas, falls das doppelte. Ein Kaffee, 80 Pesetas, jetzt 200, also 1,20 Euro, das sind 200 Pesetas. Hier steht mein Lohn, 145.000, jetzt sind sie 900 Euro, also 150.000. Also eine der bekanntesten Mottos von dem 15M ist, am Ende meines Lohnes habe ich Monat übrig. Dritten Grund der Proteste, die Legitimitätskrise, dysfunktionelle und unvollständige Demokratie. Warum? Die Proteste gelten nicht zuletzt einem System der Parteidemokratie, die von den Bürgern als dysfunktionell und unvollständig ausgesehen wird. Dieses Modell der Demokratie entspricht einem System der Repräsentation, innerhalb des Grenzen eines Parteiensystems, das in Spanien aufgrund der Wahlgesetz fundamental auf 2 Parteien reduziert ist. Nach allen Jahren hat sich die Postdemokratie weder zu einem System vermehrter Partizipation entwickelt, noch hat es zu einer Vertiefung der politischen Rechte geführt. Korruption der politischen Klasse. Die Korruption der politischen Klasse ist notorisch. Ich möchte hier nur ein Beispiel von Spanien erwähnen. Allein die Volkspartei, also eine dieser 2 großen Parteien, hatte vor den letzten Wahlen eine Hundertschaft von Kandidaten auf den Wahllisten, denen Gerichtsverfahren schon sicher sind. Gerichtsverfahren vor allem in Verbindung mit der Immobilienblase, wo sich viele Politiker persönlich bereichert haben, aber auch in anderen Hinsichten. Drittens ist die Demokratiebewegung eine Rebellion gegen die Konsenskultur des Neoliberalismus. Warum sage ich das? Also die Demokratiebewegungen in Spanien, Griechenland und zunehmend auch in anderen Ländern sind eine Rebellion gegen die Konsenskultur des Neoliberalismus. Damit wird gemeint, Das in dieser Kultur ist das Parteisystem und die neoliberal geregelte Markt nicht Gegenstand der Diskussion und können es auch nicht sein. Trotzdem wird ein konstanter Konflikt inszeniert, in dem wir teilnehmen dürfen. Also eine große Partei gegen die andere, beide mit der gleichen Wirtschaftspolitik. Also man kommt zu der absurden Konsequenz, dass man über Tabak, über Geschwindigkeitsbeschränkungen diskutieren kann, aber man kann nicht diskutieren über die Prekarität, über die Zwangsräumungen im Zuge der Immobilienkrise. Also verlieren jeden Tag Hunderte von Menschen ihre Wohnung. Es gibt keine sozialen Wohnungen, also sie bleiben auf der Straße. Man kann auch nicht über die Hypotheken sprechen, man kann nicht über neoliberale Maßnahmen sprechen. Gleichzeitig behalten die Politiker ihre Privilegien, während vor die Mehrheit der Bevölkerung massiven Sozialabbaumaßnahmen implementieren werden und die kollektiven Rechte verloren gehen. Durch Privatisierung, durch Ausgabeverkürzungen im Gesundheitswesen, in den Schulen etc. In diesem Kontext hat man im Mai das Manifesto Echte Demokratie verfasst. Das ist ein langes Manifesto, können Sie auch auf Deutsch auf die Webseite von Echte Demokratie finden. Ich möchte hier nur einen Teil davon lesen. Die Korruption unter Politikern, Geschäftsleuten und Banken macht uns hilf- als auch sprachlos. Und diese Situation ist mittlerweile zur Normalität geworden. Tägliches Leid ohne jegliche Hoffnung. Man hat dann eine Reihe von Punkten aufgeführt. Das Manifesto hat so geendet. Im Sinne aller dieser Punkte empöre ich mich. Ich glaube, dass ich etwas ändern kann. Ich glaube, dass ich helfen kann. Geh mit uns auf die Straße. Es ist dein Recht. Und am 15. Mai sind wir plötzlich auf die Straße gegangen. Das ist Madrid. Das ist Barcelona. Valencia. Da waren über 50 Städte in Spanien, auch wenn man nur die Bilder von Madrid gesehen hat, mit Protesten. Nach dem Versuch der Polizei, die Plätze aufzuräumen, sind noch mehr Leute gekommen und dann noch mehr. Man hat durch soziale Netzwerke koordiniert und gleichzeitig gab es Protesten in über 200 Plätzen im ganzen Land. Manuel Castells, einer der bekanntesten spanischen Soziologen, hat es so beschrieben. Plötzlich die leeren Parolen des Wahlkampfes wurden unerträglich. Die Unwille wurde Netzwerk. Und es handelt sich tatsächlich um ein Netzwerk, die Hunderte von Organisationen und verschiedenen Strukturen und eine unbekannte Zahl von einzelnen Bürgern verbindet. Die Bewegung vereint verschiedene Forderungen von den unterschiedlichen Sozialgruppen unter der gemeinsamen Forderung von echter Demokratie jetzt. Also was ist passiert? Die Unwille gegen das neoliberale Gesellschaftsmodell und das aktuelle Zwei-Parteien-System hat sich in einem ganz zentralen Punkt getroffen. Jetzt werde ich etwas zur Struktur sagen. Also das ist eine unserer Ziele, damit erkennt man die wichtigsten Prinzipien der Organisation. Eine ist Horizontalität und Eingliederung. Also einer der Faktoren, die Bewegung viel Kraft gegeben hat, ist, dass wir die Bürger nicht danach gefragt haben, ein so fertiges Programm zu unterstützen oder fertige Lösungen zu unterstützen, sondern vielmehr, wir haben diese Alternativen und gemeinsamen Forderungen in offenen Arbeitsgruppen und Bürgerforen entwickelt. Man lud den anderen, den Unbekannten ein, gemeinsam auf der Basis der Gleichheit zu diskutieren und gemeinsam Forderungen zu entblicken. Dabei ist der Konsens eine äußerst wichtige und vorantreibende Kraft. Aber die Übereinkünfte stehen in öffentlichen Versammlungen, die uneigen miteinander reden und jeder in seinem eigenen Namen spricht. Das sind die Bürgerversammlungen. Das hier ist in Griechenland. Zwei Wochen danach, dass wir unsere Bürgerforen entwickelt haben, haben sie auch Bürgerforen entwickelt. Die Idee von diesen Bürgerforen ist, dass die Machtkämpfe durch aktives Zuhören ersetzt werden, um durch die Entwicklung eines kollektiven Denkens das Vorrecht der Debatte und des Prozesses gegenüber der Effizienz der Ergebnisse steht. Jeder Bürgerforum hat verschiedene Arbeitsgruppen. Diese Arbeitsgruppen sind offen. Und dann gibt es noch dazu die Versammlung, wo die Alternativen zur Diskussion stehen und durch eine Methode des Konsensus gewählt werden. Diese Bürgerforen sind ihrerseits, also nachdem wir die Plätze gelassen haben, sind sie lokal geworden. Wir haben jetzt Hunderte von Bürgerforen in Stadtvierteln, Dörfern und Universitäten. Und das ist der Hauptorgan der Bewegung. Also es ist eine Bewegung ohne Zentren, mit mehreren Zentren landesweit. Und das alles wird koordiniert durch regionale Treffen, Stadttreffen und ganz wichtig auch durch soziale Netzwerke. Also zur Organisation möchte ich noch sagen, dass es ein Widerstand ohne Zentrum ist.
Da waren so drei Punkte, die Prinzipien, gewaltfreilich, passivfreilich,
ja, genau. Ja.
Ich bin jetzt bei gewaltfreies Widerstand, nicht passives Widerstand. Was meine ich damit? Dass wir gewaltfrei sind, bedeutet nicht, dass wir die Probleme aus dem Wege geben oder dass wir uns die Konflikte nicht stellen. Wir haben Plätze besetzt, wir haben Zwangsräumungen durch Menschenketten gestoppt. Dadurch wurde eine Plattform gegründet, wo wir automatisch durch Internet uns informieren, wenn eine Zwangsräumung in einem Radius von 20 Kilometern stattfindet. Dann gehen wir dort, also es gibt doch Daten, Uhrzeit etc. und wir bilden Menschenketten. Dann lesen sie ihre Zwangsräumungsbefehl. Wir lesen die Artikel 41 unserer Grundverfassung, wonach es gibt ein Recht zu einer würdigen Wohnung. Und nachdem wir die Polizei nicht reinlassen, müssen sie nach einer Stunde also wieder den ganzen gerichtlichen Prozess von vorne anfangen. Also das ist bloß ein Beispiel von Plattformen, die innerhalb dieser Demokratiebewegung entstanden sind. Damit werde ich jetzt enden. Die Repolitisierung ist eine Revolution. Was meine ich damit? Die Bewegung ist eine politische Kraft, aber nicht parteipolitisch. Sie stellt radikale Fragen zu den Organisationsformen des Gemeinwesens. Fragen, die auf dem parteipolitischen Sachbrett oft keinen Platz haben. Die herrschende Kultur des Neoliberalismus ist eine Kultur, die in besonderem Maße die Probleme aus dem Wege geht. Außerhalb der zulässigen Möglichkeiten können zur Organisation des Gemeinwesens keine Frage gestellt werden. Deshalb handelt es sich um eine entpolitisierte Kultur. Weil Politik genau diese Fragen nach der Organisation des Gemeinwesens stellt. Der Haupterfolg der Bewegung ist durch Hunderte vom Bürgerforum, die sich wochenlich treffen, die Plätze im Zentrum der politischen Diskussion verwandelt zu haben. Ziele. Also, es wird oft behauptet, und die meisten deutschen Medien tun es, dass die Bewegung wisse nicht, was sie wolle. Sowohl die spanische wie auch die griechische und portugiesische Demokratiebewegungen haben hunderte von Unterlagen verfasst und in den Bürgerforen diskutiert, wo man genau diese Alternativen finden kann. Also wenn Sie es finden möchten, können Sie es tun. Sie sind in den Webseiten erhältlich. Aber um die Hauptforderungen der spanischen Demokratiebewegungen kurz zusammenzufassen, möchten wir eine Reform des Steuersystems aus den Gründen, die ich früher erwähnt habe, unter anderem Gründen, dass Kapitalerträge viel weniger besteuert werden als Arbeitserträge. Wir möchten Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung, unter anderem die Lücken zu schließen, womit die großen Firmen und Eigentümer ihre Steuerhinterziehung schildern, mit ganz konkreten Maßnahmen, zum Beispiel, dass öffentliche Verträge an keine Firmen vergeben werden können, die Investitionen in Steuerparadiese haben, durch ganz viele Maßnahmen, die möglich sind und jetzt implementiert werden können. Öffentlichen Bankensystem. Einer der Hauptprobleme, das wir haben, ist, dass wir haben die Banken mit Milliarden geholfen, der Kreditfluss aber ist nicht wiederhergestellt worden. Dadurch werden jeden Tag schließen Tausende von kleinen Unternehmen, 80% der Arbeiter in Spanien arbeiten in kleinen Unternehmen. Also der Kreditfluss ist für unsere Wirtschaft lebensnotwendig und es wurde nicht hergestellt. Recht auf Sozialwohnungen, wie ich schon erwähnt habe, dabei sind ganz einfache Maßnahmen möglich. Zum Beispiel die Banken, die durch Steuergelder unterstützt wurden, haben Hunderttausende von leeren Wohnungen in ihrem Stock. Also, dass sie Steuergelder erhalten haben, sollten diese Wohnungen jetzt enteignet werden und das Sozialmieten bereitgestellt werden. Reform des Wahlgesetzes, wie ich schon erwähnt habe, aufgrund des Wahlgesetzes ist unser politisches System auf zwei großen Parteien reduziert. Eine kleine Partei, wie viele linke Parteien, brauchen viel mehr Stimmen, um die gleiche Sitze im Parlament zu bekommen. Dadurch bekommen sie auch weniger Finanzierung, was wiederum die Machtposition der anderen Parteien sichert. einen Stopp der Zwangsräumungen und auch eine Veränderung der Hypothekengesetz. Weil jetzt, wenn man zwangsgeräumt, muss man trotzdem die Hypotheke weiter bezahlen. Also man ist ohne Wohnung plus man muss die Schulden weiter bezahlen. Abschaffung der Privilegien der Politiker, damit da sind wir eine ganz lange Reihe von Maßnahmen, die man implementieren muss. In Deutschland gibt es auch genügend Gründe, um zu mobilisieren. Also man braucht gar nicht Solidaritätsgründe zu erwähnen. Es gibt hier auch genügend Gründe, um zu mobilisieren. Also danke.
Im Weiteren hören Sie nun Antworten von Christina Asensi auf Fragen, die während der Veranstaltung gestellt wurden.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, meinen Sie, dass es keine Widerstandstheorie gibt? Am Gegenteil, es gibt ausreichende Widerstandstheorie, wie man anders die Situation regeln konnte. Also es gibt nicht nur das neoliberale Diskurs, es gibt genügend Widerstandstheorie. Das Problem in Spanien war, dass es nur Theorie blieb und den Bürger gar nicht ankommt, weil erstens viele die Situation nicht verstehen. Zum Beispiel sagen sie, was der Europakt ist, so ein normaler Bürger, das verstehen sie nicht. Viele wussten auch nicht, warum man das Steuersystem reformieren muss. Wer profitiert von diesem Zustand der Steuersystem? Also, was ich glaube, es ist richtig, man kann keine Lösungen exportieren. Diese Lösung hat in Spanien gewirkt, indem man Plätze, wo die Bürger sich treffen können und wo man diskutieren kann und gleichzeitig auch viele Sachen erklären kann und dadurch eine Politisierung von breiten Bevölkerungsschichten möglich ist, was früher als völlig unrealistisch erschien. Natürlich ist das nicht jetzt die definitive Lösung. Die definitive Lösung haben wir nicht, haben die Linkparteien nicht, haben die Demokratiebewegung nicht. Das ist ein Mittel, um Widerstand in der Bevölkerung zu schaffen, indem man in die Diskussion eingliedert und ihnen auch informieren. Also mehr ist nicht Widerstandstheorie. Wir haben in der Bewegung eine sehr breite Zahl von Akademikern. Also ich lade Ihnen dazu ein, die Unterlagen zu lesen. Viele davon leider in Spanisch, aber ich kann Ihnen zusichern, dass es alles sehr gut untersucht wurde und es Unterlagen und Unterlagen und Unterlagen von Alternativen gibt. Wie man diese Alternativen an der Bevölkerung drüber bringt, das war die ganze Frage. Wir haben es dadurch gelöst, andere Länder haben vielleicht andere Lösungen. Zum Frage, welche Gruppen dahinter sind. Also die echte Demokratie jetzt ist eine Organisation, ist eine Mobilisierungsplattform. In dieser Mobilisierungsplattform gibt es sowohl Organisationen wie auch einzelne Bürger, eine unbekannte Zahl von einzelnen Bürgern, die sehr groß ist, weil durch soziale Netzwerke die Möglichkeiten enorm sind. Ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, dass es über 300 Organisationen gibt und manche diese Organisationen haben Facebook-Seiten mit über 400.000 Mitgliedern. Also nicht alle diese Bürger sind aktiv, nur ein Teil davon, aber dadurch kann man den Widerstand viel breiter organisieren. Unter diesen Organisationen war zum Beispiel die spanische Studentenbewegung, Jugend ohne Zukunft, heißen sie. Es gab auch eine sehr große Zahl von Gruppen, die vor allem bis dann über Internet aktiv waren, wie Anonymous, Noles Votes und andere. Es gab ATTAC, es gab Pobreza Cero, also viele Sozialorganisationen.
Ein bisschen wie wenn da 5000 sitzen, nur optisch, wer da wohl hingekommen ist.
Alter und so. Also von Altersgruppen würde ich sagen, es gibt eine starke Präsenz natürlich von Jugendlichen, aber auch eine sehr, sehr starke Präsenz der Leute, die die Kämpfe in den 70er Jahren geführt haben. Also die vor der Demokratie gekämpft haben und so. Das sind die zwei am meisten vertretenen Altersgruppen, Bildungsschichten, alles Mögliche. Es gibt Arbeitslose, es gibt eine sehr hohe Zahl von Akademikern, also ist schwierig zu generalisieren. In den Arbeitsgruppen des vor allem Akademiker. Ja, zur dritten Frage noch die Eco-Partei, was unser Referenz ist. Diese neue Partei, ich denke, trifft auf große Sympathie. Unter anderem war der Präsident, der Kandidat von Ebro war der Präsident von Greenpeace in Spanien, das ist eine sehr respektierte Person. Das Problem ist das Wahlgesetz. Also auch wenn sehr viel Unterstützung bekommen sollte, durch das Wahlgesetz braucht er viel mehr Stimmen, um Sitze zu bekommen, als die zwei großen Parteien. Das bekräftigt natürlich die Wahlabstimmen, weil es gibt auch das Phänomen, dass wenn in einem Wahlgebiet den kleinen Partei nicht genügend Stimmen hat, um Sitze zu bekommen, also wenn es ein bisschen niedriger wird, dann diese Stimmen werden zu den anderen Parteien geteilt. Und dadurch unterstützt man noch mehr die großen Parteien. Also ich bin froh, dass es ihn gibt. Das Wahlgesetz leider ist ein großer Hindernis. Also wir arbeiten seit Monaten. Ich konnte hier nicht alle Bereiche und Maßnahmen klären, die wir in unserem Bürgerforum diskutiert und auch in umfassende Wissenschaftsanalyse geklärt haben. Darunter habe ich gar keine internationale Maßnahme erklärt. Also die Forderungen, die ich hier habe, sind wenige Forderungen von den ganz vielen und vor allem Forderungen, die man jetzt, also nur mit der spanischen Regierung, implementieren konnte. Vor das, was Sie meinen, damit bin ich total einverstanden, aber da braucht man weitere. Also das kann Spanien jetzt allein nicht machen. Und deswegen differenzieren wir in unserer Bewegung ein bisschen kurzfristige Forderungen, also was man jetzt machen kann, und Programm von Alternativen. Deswegen habe ich das hier nicht erwähnt. Aber diese Analyse teilen wir mit. Natürlich, das Problem ist das System an sich. Und ich kann Ihnen sagen, dass eine der Motto der Bewegung ist, es ist nicht die Krise, es ist das System. So, Grundeinkommen. Ja, es gibt in den Bürgerforen eine Arbeitsgruppe, die sich nur mit Grundeinkommen befasst. Unsere Fragestellung jetzt ist, wie man das mit den anderen Arbeitsgruppen kombiniert, weil ein Grundeinkommen würde ja bedeuten, dass man die Forderungen bei den Pensionen revidieren muss, dass man das Mindestgehalt, also man muss alles einstimmen, weil wenn ein Grundeinkommen kommt, dann muss man alle anderen Forderungen noch revidieren.
Aber dann scheint die Finanzierung auch kein Problem zu sein. Es ist immer die Frage, kann das finanziert werden?
Ja, also wir haben eine umfassende Analyse von unserem Steuersystem mit einer ganz Reihe von Maßnahmen. Also an Geld fällt es nicht.
Ja.
Dann noch, wer trägt diesen Widerstand? Also, wie gesagt, es ist eine Kombination von Sozialorganisationen und einzelnen Bürger, die sich die Bewegung einschließen. Darum, Sie fragen zum Beispiel bei den Gewerkschaften. Man muss in Spanien sehr gut differenzieren, weil es gibt zwei große Gewerkschaften, die sehr nah an der Regierung sind. Sie haben zum Beispiel die Reform der Pensionen zugestimmt, wobei die Pensionen gekürzt wurden. Ich muss noch dazu sagen, viele Pensionen in Spanien sind unter Armutsgrenze. Also man kürzt sie noch dazu. Dadurch haben sie, ich denke, das Vertrauen total verspielt. Es gab schon bei den großen Gewerkschaften einen Generationsbruch. Ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland ist, aber in Spanien, die neuen Generationen misstrauen die großen Gewerkschaften. Warum ist das so? Also man konnte darüber lange reden, aber einer der Hauptgründe ist, dass sich die Gewerkschaften noch immer auf großen Unternehmen konzentrieren, wo sie natürlich eine Quote haben. In Spanien aber sind 45% der jungen Arbeitslosen. Die nicht Arbeitslosen haben Probleme wie die Prekarität, wo die Gewerkschaften fast nichts machen. Viele sind Selbstständige, weil sie forciert werden, selbstständig zu sein und ihre eigenen Kosten zu tragen. Da haben jahrelang die Gewerkschaften nichts gesagt. Also die meisten Jugendliche fühlen sich von diesen Gewerkschaften nicht vertreten. Jetzt in diesem Moment natürlich. Sie mochten dabei sein, aber viele misstrauen sie. Aber trotzdem, am 19. Juni haben wir ja gegen diesen Europakt protestiert. Diese Demonstration zum Beispiel wurde mit den Gewerkschaften abgestimmt. Also es gibt schon Kooperation, aber in der Bewegung gibt es keine Parteien und keine Gewerkschaften. Und das ist einer der Gründe, warum sich so viele Bürger, die normalerweise sich nicht engagiert haben, weil sie die traditionellen Kanäle misstrauen, eingegliedert wurden.
In den Betrieben trotzdem Widerstand?
Ja, ich muss noch sagen, es gab schon ein generales Streik in Spanien. Aber das hat wenig gebracht. Warum? zuerst wegen hoher Arbeitslosigkeit und dann auch, weil viele um den Job fangen müssen. Und wenn sie einen generellen Streik machen, ich kann Ihnen sagen, zum Beispiel an der Industrie, wo ich war, weil ich die Einzige, die gestreikt hat. Da, wenn man um das Job bangen muss, viele, also sehr hohe Arbeitslosigkeit gibt, man darf sich fragen, ob das generelle Streik die beste Methode wäre, um diese Alternative. Aber ich sehe schon ein, was Sie meinen. Sie haben recht, also wir versuchen schon, die verschiedenen Gruppen einzugliedern, weil es sonst nicht geht. Generelle Streik und so haben wir schon gemacht. Es besteht immer noch das Problem, wie man Parteien dazu überredet, diese Alternativen umzusetzen. Dann hatte ich noch die Frage, wie ist es gelungen, diese Gruppen zu integrieren? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, eine der Gründe ist, dass viele Sozialbewegungen sich wegen Konsequenzen mobilisiert haben. Zum Beispiel viele, die die Verarmung bekämpfen, viele, die vor Arbeiterrechte kämpfen. Wenn man das überlegt, die Ursachen werden geteilt. Also Ursachen sind das neoliberale Gesellschaftsmodell. Ursachen sind die schlechte Umverteilung, was den Land wirtschaftet. Ich denke, es ist gelungen, weil man sich an diese zentrale Forderung konzentriert hat, wo man als Ursache von ganz vielen Forderungen erkennen kann. Und auch es wurden die Identitätsdebatten so weit wie möglich vermieden. Also damit meine ich, dass man nicht genau definiert hat, sind wir jetzt eine Sozialorganisation, sind wir, Antiglobalisierungskämpfer. Nein, man hat sich auf die Forderungen konzentriert und nicht auf die Identitätsdebatten. Dann noch die Geldkrise. Wir versuchen genau diesen Konsens von unten. Weil zum einen glauben wir, dass die Bewegung, vor allem eine zivilgesellschaftliche Bewegung, ist und so bleiben muss. Und Ziel dieser Bewegung ist, dass die Partei, Funktionäre sozusagen, nicht einfach unter sich sind, ohne Implikation der Bürger. Weil die Demokratie ist nicht nur jede 4 Jahre zu wählen und dann vergessen, sondern muss kontrollieren, was man macht. Deswegen ist das eine zivilgesellschaftliche Bewegung, aber unter der Forderung ist auch, dass das Wahlgesetz gerechter ist. Weil sonst, ohne ein gerechter Wahlgesetz, das die Möglichkeit gibt, auch vor kleine Parteien in dem System reinzukommen, wird sehr schwierig sein, konkrete gesetzliche Maßnahmen jetzt einzugreifen. Also eine schließt die andere ja nicht aus. Und die Forderung von öffentlichen Banken ist mit gesellschaftlicher Kontrolle. Also nicht einfach öffentliche Banken, sondern mit Transparenz und mit gesellschaftlicher Kontrolle. Also ich habe ganz viel gelernt von der Diskussion selber. Ich teile die Analyse von vielen hier an, dass die Bewegung noch keine Lösung ist. Also wir müssen weiter daran arbeiten, diese Lösungen gemeinsam zu entwickeln. Wir werden auf nationaler Ebene, egal wie viel Druck wir machen, die Lösung nicht finden. Es ist wichtig, den zivilgesellschaftlichen Druck mit so vielen Mitteln wie möglich, aber es ist nicht eine Lösung, weil wenn der Kapital global ist und wenn unsere Kämpfe nicht global sind, dann natürlich ist da eine Diskrepanz, dass wir im Moment noch nicht überwinden können. Zum Beispiel die Frage von Ihnen, warum es in Deutschland keinen Widerstand gibt. Da können Sie natürlich hier besser antworten als ich. Aber für mich ist auch die Frage, wie dieser Lohndruck so lange, also über 10 Jahre, möglich war. Wie so starke deutsche Gewerkschaften das mitgemacht haben. Und dann, wenn Sie davon ausgehen, verstehen Sie, warum wir auch unsere Gewerkschaften missbrauchen. Also, wir haben da ein Problem. Trotzdem, wir brauchen sie. Wir brauchen die Gewerkschaften und wir müssen mit ihnen arbeiten und die Lösungen zu entwickeln, die wir gerade noch nicht haben. Zu der Frage der Räume. Also, das ist gerade unser kleinstes Problem. Wir haben das ein bisschen gelöst, dadurch, dass wir lokal gegangen sind. Also, früher waren wir vielleicht auf einem Platz der ganzen Stadt. Da gab es natürlich ein Raumproblem. Jetzt sind wir auf Stadtvierteln. Wir sind viel kleiner, dadurch können wir dieses Problem besser angehen, auch von den Räumen während des Winters, auch wenn es in Spanien nicht so akut ist. Und die Lohnpolitik auch total interessant. Also da muss ich wiederum sagen, Lohnpolitik, bis jetzt sind die valide Akteure nur die Gewerkschaften. Die Zivilgesellschaft ist bis jetzt in der Lohnpolitik kein valider Akteur. Wenn die Prekarisierung sich verbreitet, dann ist man froh, überhaupt einen Vertrag zu haben. Also es gab ein Plakat in den 15M, das war Hände hoch, das ist ein Vertrag. Also und noch dazu Lohnerhöhungen. Das können die Deutschen besser machen, da es hier bessere Umstände gibt, um diese Lohnerhöhung zu fordern. Zur Systemfrage. Also genau um diese Frage auf den Tisch zu stellen, sind wir als Bewegung aktiv. Und vor dem 15M diese Fragen total ignoriert bei den Medien sind und jetzt sind sie zumindest dazu forciert, über diese Fragen zu berichten. Dass das in Deutschland nicht kommt, ist natürlich logisch, weil die Bewegung woanders ist. Aber wir werfen diese Frage nach dem System und wir arbeiten diese Frage in unserer Arbeitergruppe. Natürlich, wie gesagt, ist das jetzt keine endgültige Antwort auf die Probleme. Wir arbeiten an diese Lösungen, die wir bis jetzt nicht haben, so wie sie auch in Deutschland nicht haben. Also wir sind da nicht besser.